König Jesus, haben wir gerade geehrt, den König Jesus, das Königreich Gottes, gibt es die ganze Zeit, das hat er gegründet. Naja, und dann gibt es aber Menschen, die nicht darin leben und die das verlassen haben und die Gott nicht vertraut haben, und das ist die ganze Tragödie, die uns schon Anfang der Bibel beschrieben wird, aber das Königreich Gottes hat es immer weiterhin gegeben, und als Jesus auf die Erde kam, hat er das verkörpert und hat uns alle eingeladen, Teil dieses Königreiches zu sein. Das hat aber eben damit zu tun, dass Gott dann König ist. Was für ein schönes Bild. Er ist der Herr, aber eben auch ein König, voller Glanz und Herrlichkeit. Und wir als Gläubige dürfen das entdecken. Ja, ich begrüße auch alle, die an den Bildschirmen live oder auch später hier an unserem Gottesdienst teilnehmen und wünsche auch da Gottes Segen. Hebräerbrief, Kapitel 3, Abvers 7. Wir lesen die ersten Verse bis Vers 11. Und der Titel der Predigt lautet: Bitter oder besser? Um es mal ein bisschen platt auszudrücken. Darum, wie der Heilige Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt oder verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Wow, 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 wow. Das ist eine Ermahnung. Eine Ermahnung von Gott, die sich früher abgespielt hat. Also wir haben ja den Schreiber hier des Hebräerbriefes, der das hier also aufgreift, und der greift also ganz zurück auf eine Geschichte, die sich früher beim Volk Gottes abgespielt hat. Und das sind nicht einfach nur Geschichten, sondern das sind eben auch Dinge, die damals galten, als die ersten Leser den Hebräerbrief da empfangen haben und gelesen haben, sich vorgelesen haben, und dann durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und bis heute wird ja dieses Wort Gottes dann aktuell und wird frisch und will zu uns sprechen. Also dieses Heute, was da ist, war jetzt erstmal ein Heute ganz, ganz früher, als die durch die Wüste gingen. Und interessanterweise wird schon innerhalb des Alten Testamentes das auch nochmal wieder zitiert. Der König David, der hat einen ganzen Psalm geschrieben, Psalm 95, und da hat er ganz viel zitiert, auch von der Geschichte. Und jetzt zitiert der Hebräerbriefschreiber auch wieder diese Geschichte, um etwas sehr anschaulich zu machen, etwas sehr plastisch zu machen. Vielleicht nochmal einmal die Folie davor, um nochmal so zu sagen, was soll jetzt unsere Predigtreihe hier, und übrigens alle, die jetzt nicht diese ganze Reihe hier mitkriegen, ist auch nicht schlimm, jede Predigt steht für sich, jede Predigt wirkt für sich, wenn denn unsere Herzen das wollen. Das Ziel ist, dass wir nicht abdriften. Also das ist in erster Linie mal an Gläubige, dieser ganze Brief, aber jeder, der noch nicht gläubig ist, kann auch versuchen, hier mit reinzukommen, weil Gott wirkt und spricht auch heute noch. Und das Abdriften ist hier mal das Problem, also das Abdriften vom richtigen Weg. Oder mit diesen beiden Bildern will ich illustrieren, man kann auch im Meer schwimmen und dann, wenn man sich nicht warnen lässt, in eine gefährliche Strömung geraten und dann ja in der Tat verloren gehen und ertrinken. Aber das Ziel ist natürlich, dass man fröhlich wieder am Strand landet nach einer schönen Runde, wo man geschwommen ist, und dass man dann fröhlich zum Strand rennen kann und sich sagt: Wow, das war eine gute Zeit. Und unser Leben ist vergleichbar damit. Das Leben jedes Menschen ist vergleichbar damit. Gott möchte nicht, dass unser Leben eingeengt ist und eingeschränkt ist und alles nur noch auf minimal und Hauptsache, ich mache keinen Fehler. Nein, das war nie Gottes Plan. Gott ist reich, bunt, Garten Eden haben wir eben schon gehört. Also Gott gibt gerne und im Überfluss, und unser Leben darf ein Abenteuer sein, eine Entdeckungsreise, andere Menschen kennenlernen, sich selber immer mehr kennenlernen, durch die Phasen des Lebens gehen und ja, vielleicht heiraten, vielleicht Kinder bekommen, arbeiten, also sprich im besten Falle anderen Menschen dienen mit, mit dem, was man tut. Das ist eigentlich so das Ziel. Aber es gibt eben auch Gefahren und es gibt auch Grenzen, weil wir Menschen begrenzt sind. Das hört man nicht so gerne, aber das ist in der Tat so. Und dann gibt es auch gefährliche Bereiche. Und dann kann auch etwas verloren gehen. Und man kann durch die Erfahrungen des Lebens, durch die man so geht und die man sich auch nicht auswählen kann, manche kann man sich auswählen, zu manchen kann man sich entscheiden, aber es gibt auch Zeiten, das hat man gar nicht ausgewählt. Das haben wir nun ja die letzten Jahre deutlich gelernt durch Corona und andere schlimme Dinge, die passieren auf unserem Globus. Und so gibt es das ja auch im eigenen Leben, dass es auf einmal Herausforderungen gibt, die hat man nicht gewollt, die sind aber nun mal da. Und die große Frage ist, was passiert dann mit unserem Herzen? Wird unser Herz darüber bitter? Verhärtet es sich? Das ist nicht genau dasselbe, aber das ist sehr verwandt. Oder wird es besser, um es mal ganz platt zu sagen? Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir die Beziehung mit unserem Schöpfer leben. Mit unserem Schöpfer und mit unserem Erlöser. Denn er ist da, er ist immer da, er ist immer mit uns. Er war mit mir, als ich diese Situation erlebt habe. Er war mit dem Volk Gottes in der Wüste. Er war immer gegenwärtig, er war mit ihnen unterwegs. Aber die Frage ist, wollen wir das und hören wir das, was er sagt? So, das ist so eigentlich dann die Herausforderung. Wir könnten nochmal wieder die Bibelstelle, die wir eben hatten, anwerfen hier. So, was war denn da eigentlich los? Diese Geschichte vom Volk Gottes. Sie waren in Ägypten, also sie waren, bitte nicht im heutigen Ägypten vergleichen, ne? Also ist ein schönes Land übrigens, aber sie waren damals da, sie hatten sich das auch nicht ausgesucht, aber die Geschichte war so, ich will natürlich jetzt nicht alles hier erzählen, aber sie waren in Ägypten, sie haben zu Gott gerufen, hey, wir sind doch eigentlich dein Volk, aber wir werden hier unterdrückt, wir haben hier einen Diktator, den Pharao, und wir müssen hier hart arbeiten, sie haben zu Gott gerufen, befreie uns daraus, hilf uns. Und schlussendlich hat Gott das getan und er hat gesagt, ich bringe euch in ein wunderbares Land. Milch und Honig fließt und wo Pflanzen sind, wo das ist das Ziel, da kommt ihr hin. Und das ist übrigens auch immer Gottes Botschaft für uns Menschen. Ich bringe euch in ein gutes Land. Und wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir Kontakt zu Jesus haben, dann sind wir auch schon da, aber wir sind auch noch nicht im Himmel. So, es ist schon ähnlich wie mit der Wüstenwanderung. Wir sind noch nicht im Himmel. Es ist noch nicht alles entspannt. Der Hebräerbriefschreiber nennt das unter anderem, dass noch nicht alle Feinde, noch nicht alles Böse, alles Feindselige komplett unter seinen Füßen liegt und überhaupt keinen Spielraum mehr hat. Das kommt später erst noch. Das liegt auch noch vor uns. Aber bis dahin ist Gott immer mit uns und er spricht zu uns und er wirbt um unser Herz und er sagt uns auch von Zeit zu Zeit, so, das ist jetzt dran. Und das Gefährliche ist, wenn wir dann das ablehnen. Ja, wenn wir das ablehnen. Also hier die Menschen, denen gesagt wurde, ihr werdet nicht in meine Ruhe eingehen. In seine Ruhe eingehen heißt eigentlich wörtlich, damals hieß das, ihr werdet nicht nach Kanaan kommen. Ihr werdet nicht in das verheißene Land kommen. Ihr werdet nicht in das Land kommen, das ich für euch vorbereitet habe, das ich für euch vorgesehen habe, das ich für euch reserviert habe. Aber was heißt das nun für uns? Unser Ziel ist ja nicht nach Kanaan, das heutige Israel zu kommen. Unser Ziel ist, in die Ruhe Gottes zu kommen. Und das dürfen wir jetzt schon erleben, in dieser Ruhe Gottes sein. Mario hat das ja schön ausgemalt, was das so, wie so das Äußere ist und dann auch das Innere. Der Ort, wo Gott wohnt, darf unser Herz sogar sein. Das heißt, wir dürfen diese Ruhe schon erreichen, schon da drin sein. Und dann gibt es nochmal so eine ganz große Ruhe. Und das wird der Himmel sein, das wird die Ewigkeit sein. Das wird sein, wenn Gott alles finalisiert. Und das ist das große Ziel, da sind wir auf dem Weg und zwischendrin dürfen wir das erleben. Gott ist gut zu mir, er will mit mir zusammen sein, ich darf der Ort sein, der Tempel, wo er wohnt. Und also ich darf somit auch bei ihm wohnen, ich darf nah an seinem Herzen sein, ich komme zur Ruhe von allen Herausforderungen, die ich so habe. Also so beides, es ist schon erlebbar, schon da. Aber es ist noch nicht die Vollendung. Wir haben noch Herausforderungen. So wie es halt für die damals auch war. Ich meine, Gott hat gesagt, ich bringe euch dahin, aber das war halt ein Weg dahin. Und es war ein Weg durch die Wüste. Vielleicht hätten sie sich das anders gewünscht, aber das sagt, es gibt einfach Wege, die suchen wir nicht aus. Die passieren. Da werden wir herausgefordert. Und so war Gott mit ihnen durch die Wüste gegangen. Und da gab es dann die Oasen zwischendurch, Elim, herrlich, Wasser. Und sie wurden versorgt. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt, wie wahrscheinlich kaum eine Generation hat diese Generation, die durch die Wüste zog, Zeichen und Wunder erlebt. Klimaanlage Gottes. Ja, also wenn es heiß war, dann waren da die Wolken davor und dann gab es Kühlung und Schatten. Und in der Nacht gab es die Feuersäule, das war auch Licht und vielleicht auch Wärme. Gott führt. Und immer wieder war er gnädig. Und das ist so wichtig, wenn wir diese Zeilen hier lesen und das auf uns wirken lassen. Es ist nicht so, dass das Volk Gottes einmal irgendwie gesagt hat, das wollen wir jetzt aber nicht so. Und dann sagt Gott, okay, Feierabend, Schluss. Nee, so war das gar nicht. Also ich glaube, man kommt auf mindestens 10 Ereignisse, wenn man das mal liest da im Buch Mose, wo immer und immer wieder Gott etwas gesagt hat und sie, nee, wollen wir nicht. Und oh, Ägypten war so schön. Und jetzt lässt du uns hier umkommen. Immer und immer wieder. Und hier ist halt die Warnung, die damals galt, die sich damals ereignet hat und die immer gilt. Unser Gott ist ein Gott, der in Beziehung mit uns lebt. Es ist nicht ein System, zu dem man sich hinwendet, bekehrt, sagen wir. Es ist eine Person. Es ist der allmächtige Gott. Und sein Herz schlägt. Und wer immer und immer wieder ablehnt und verneint, und jetzt bitte grübelt nicht direkt, ja, aber wann denn noch und wie oft und wann ist denn Feierabend? Ich weiß, manche haben ja auch Sorgen in ihrem Herzen um Angehörige, die sie haben. Und sagen, okay, und ist es jetzt für immer vorbei? Ich möchte mal deutlich sagen, das entscheiden wir ja nicht. Und Gott sei Dank entscheiden wir das nicht. Wir können nur lesen, dass es damals so war, dass es dann eben diesen Punkt gab. Und warum gab es dann diesen Punkt? Ja gut, wenn doch Leute sich entscheiden und immer wieder Gottes Angebot ablehnen, ja, was soll Gott denn machen? Dann respektiert er das eben. Dann respektiert er das. Und dann ist es eben das Gefährliche. Dann ist es gefährlich. Und diese ganzen Fragen, ja, wie lange denn noch und so weiter. Ich sage jetzt mal so direkt für dich und mich. Ich meine, ist die Frage wirklich wichtig? Ich sage jetzt mal für dich und mich. Wie ist es denn, wenn wir uns einfach entscheiden und sagen, ich vertraue Gott. Ich glaube ihm einfach. Ich liebe ihn. Ich entscheide mich dazu, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Ja, das ist doch eigentlich, worum es geht, oder? Und dann gibt es gar nicht die Frage, ja, wie weit kann ich denn an irgendeine Grenze gehen und wann ist es denn vorbei? Das ist ja schon die ganz falsche Richtung. Das ist schon die falsche Tendenz, oder? Ja. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, galt damals, galt zur Zeit von David und gilt eigentlich jeden Tag, weil Gott in seiner Liebe unser Herz einfach erreichen möchte und mit uns zusammen leben möchte und Zeit mit uns verbringen möchte, aber der fundamentale Unterschied ist nun mal, wir sind hier nicht die Kumpels. Na? Wir können nicht alles durchverhandeln. Ja, ich möchte so und so und so und so und so und so. Ich möchte, dass du jetzt das machst und jedes. Nein, da ist uns auch eine Grenze gesetzt. Da gibt es ein Weltregiment Gottes, den Ratschluss Gottes. So, und da verstehen wir so ein bisschen von. Und das genügt auch. Und wir verstehen hoffentlich den Kern. Und der Kern ist Jesus. Und dass er am Kreuz für uns starb. Und dass wir deswegen mit Gott leben dürfen. Und wenn wir das verstanden haben und das leben, ja, darum geht's. Und dann können wir vielleicht das eine und andere auch noch entdecken. Aber es geht um unser Herz. Wird unser Herz bitter oder wird es besser? Das war das, was sich ereignet hat in der Wüste. Und ich meine, Josua und Kaleb, manchen sind die ja bekannt. Also es gab 12 Leute, die wurden ausgesandt. Schaut euch mal das gelobte Land an, das schöne Land. 12 wurden ausgesandt und die kamen wieder und 2 haben gesagt, das ist ein gutes Land. Und 10 kamen wieder und haben gesagt, oh, da sind Riesen, da sind Widerstände. Oh nein, da lasst uns auf keinen Fall hingehen. Sie schreckten davor zurück, was ich zum Teil verstehen kann. Ja, es war eben nicht alles easy going. Ich sag mal, es war noch nicht Himmel. Aber Gott hat es doch gesagt und Josua und Kaleb haben gesagt, yes, komm, Gott hat es gesagt und wir werden da hingehen und mit Gottes Hilfe und seinem mit uns sein, dann werden wir halt tun, was er sagt. Mehr muss man ja gar nicht. Wir müssen ja nicht alles selber wissen und alles selber können. Naja, und diese 10 und so eigentlich eine ganze Generation hat das nicht erreicht. Sie haben diese Linie einfach übertreten. Gott hat gesagt, okay, dann werden sie nicht in meine Ruhe eingehen. Sie werden nicht nach Kanaan ins gelobte Land kommen. Und das ist natürlich super traurig und ein sehr warnendes Beispiel. bis heute für jeden von uns. Dass wir sagen, okay, wenn Herausforderung ist, und ja, es gab Herausforderungen in der Wüste, dann möchte ich einfach Gott suchen und dann dürfen wir ganz offen und ehrlich mit Gott sprechen und sagen, Herr, was ist es jetzt? Und hilf mir mal, wir dürfen klagen vor Gott. Wir dürfen trauern, ja, wir sollten es vielleicht auch mehr lernen, trauern um Dinge, die passieren. Der Verlust eines lieben Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine schlimme Krankheitsdiagnose, die wir bekommen, whatever. Nochmal, versteht mich bitte richtig, geht nicht darum, wir müssen die Heroes sein, die strammen Zinnsoldaten, okay, jetzt passiert das in meinem Leben, Gott, ich werde treu sein. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir unser Herz ihm dann hinhalten. König David, der diese Geschichte ja auch aufgreift im Psalm 95, ich habe ein bisschen über sein Leben nachgedacht, weil er hat genau das auch besungen, ja. Und ich meine, der hatte auch Herausforderungen, ganz schön heftige Herausforderungen, König David. Gott hat ihn berufen, so wow, yes, ich bin berufen, ein mächtiger Leiter zu sein, der König sogar. Und dann gab es richtig Stress, dann flogen die Pfeile um seine Ohren, die Speere, und man wollte ihn umbringen. Dann hat er Stress in seiner Familie gehabt. Dann hat er selber ganz massiv versagt, richtig dick versagt, da haben Menschen ihr Leben gelassen. Boah. Die Bibel sagt aber, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Wie geht das zusammen? Ja, David hat immer wieder Gott gesucht. Er hat auch getrauert, er hat auch geklagt. In manchen Psalmen heißt es, steh auf, oh Gott. Ich meine, das klingt fast respektlos, oder? Aber Gott sieht das Herz an. So, das ist nicht so ein Spruch, den kann man einfach mal sagen. Aber wenn man doch richtig in Not ist, wenn es richtig tief unten durchgeht, richtig durchs Tal geht und sagt, Gott, steh auf und hilf mir, dann ist das total in Ordnung. Das hat David gemacht, das haben wir in dem Psalm. So dürfen wir mit Gott leben. Schwierig wird es ja nur, wenn wir aufgrund dieser Herausforderung eben unser Herz verschließen vor Gott. Das nennt die Bibel Verstockung. Das ist Verhärtung. Das ist, wenn wir gerade an der Stelle gegenüber Gott zumachen. Und ich sag mal, immer noch mal zumachen. Und Gott spricht wieder und wir machen noch mal zu. Das ist, ja, es gibt auch medizinisch. Ja, Verkalkung der Arterien oder Sklerose, das ist auch das Wort, was hier im Griechischen steht. Ich bin jetzt kein Fachmann hier für diese Themen, aber das gibt es im Körperlichen und das gibt es auch bei unserem inneren Menschen, dass sich etwas verhärtet. Und wie passiert das? Nun, Gottes Wort wirkt immer. Das finde ich stark. Gottes Wort wirkt immer. Aber es wirkt auch entsprechend des Herzenszustandes, auf den es trifft. Das Wort Gottes wirkt immer. Wenn es mit Vertrauen, mit einer gewissen Zuneigung, mit einer Offenheit empfangen wird, auch wenn man es noch nicht alles versteht, auch wenn man noch mitten im Trouble ist, ja, dann wird das Herz besser. Also in dem Sinne, dann wird es weich oder es bleibt weich. Und dann ist es möglich, Gott, mit Gott zu leben und sein Reden zu empfangen. Und also es geht auch nicht darum, ständig die Stimme Gottes zu hören, versteht mich bitte richtig, aber dass das Herz einfach im Einklang mit Gott ist, ja, und dass man sich bemüht und sagt, ja, ich entscheide mich einfach und du bist gut. Pastor Wienot hat ja letzte Woche hier gepredigt. Gott ist gut. Ja, das ist so wichtig. Und das geht auch durch den Hebräerbrief und das geht auch durch die ganze Bibel. Gott ist gut, aber das Leben ist nicht immer einfach. Genau. Und manchmal verwechseln wir das. Und dann denken wir, weil es jetzt so schwer ist, ja, also ist Gott doch nicht gut. Okay, hier läuft genau die Linie. Da werden uns manchmal Gedanken eingeflüstert. Das fängt ja schon vorne in der Bibel an. Nee, eigentlich ist Gott nicht so gut. Eigentlich will er euch was vorenthalten. Und so zieht sich das durch. Und unsere Entscheidung ist einfach, und hier ist dieser Ruf durch den ganzen Hebräerbrief, lasst euch doch nicht abbringen davon, dass Gott gut ist, auch wenn ihr es mal nicht versteht, auch wenn es sich mal gar nicht so anfühlt. Dann ruft zu Gott. Und das hat David gemacht. Und das hat David gemacht. Und deswegen ein Mensch nach seinem Herzen. Sein Herz war auch zwischendurch verhärtet. Sein Herz war auch eine ganze Zeit entfernt von Gott. Es war nicht gut. Aber dann kommt jemand und korrigiert ihn oder bietet ihm eine Korrektur an. Nathan hieß der Mann. Und er hat sich darauf eingelassen. Und er ist umgekehrt und er hat sich entschuldigt bei Gott. Und sein Herz war wieder weich und es hat funktioniert. Und er hat weiter mit Gott gelebt. Es ist so ein wunderbares Beispiel, weil David alles andere als vollkommen war. aber er lebte immer wieder mit Gott und er kehrte zurück zu Gott und er hat Gott gesucht und ja, dann ist es passiert auch. Oder nehmen wir Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist auch schon vorher im Psalm 22. Jesus hat Psalmen gelesen und gebetet. Und die haben ihm geholfen in der schwersten Stunde. Dieses Empfinden, mein Gott, du hast mich verlassen, das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Wir dürfen das beten. Wir müssen uns da nicht Gewalt antun und nach außen irgendwie smilen, wenn es innen drin ganz anders ist. Aber es ist gut, wenn wir beten, mein Gott, es ist immer noch mein Gott. Du hast mich verlassen, so fühle ich mich gerade. Das ist wirklich mein Gefühl. Es ist wirklich furchtbar. Das verurteilt Gott nicht. Das verurteilt Gott überhaupt nicht. Sondern er ist da. Er wirkt. Er möchte unser Herz wieder erweichen. Er möchte uns erreichen. Er möchte uns segnen, was Jesus dann ja auch erlebt hat. Jesus war auch vorbereitet. Er hat ja gelesen davon, dass es Auferstehung gibt. Dass er gerettet wird, dass er nicht auf ewig in den Klauen des Todes sein wird. Aber natürlich war es ein massiver Kampf. Und als die Sünde, unsere Sünde, sich auf ihn legte und er für uns zur Sünde wurde, Korintherbrief, hat er sich verlassen gefühlt von Gott. Die dunkelste Stunde, eigentlich unsere Stunde, nahm er auf sich, damit wir gerecht würden vor Gott, also angenommen vor Gott. Ja, wie ist es so? Also dieser Abschnitt, den wir hier haben, der ist richtig so eine Lupe auf das Herz Gottes, also auf das Herz des Menschen. Es geht die ganze Zeit um das Herz im Hebräerbrief, also um unser Innerstes, das, was wir mehr behüten sollten, da sollten wir mehr drauf aufpassen als auf alles andere, mehr als auf unsere Autos und unsere Wohnungen und unseren schönen Garten oder unser Bankkonto oder unsere Rente. Oder unser Aussehen. Wir sollten viel mehr auf unser Inneres, auf unser Herz aufpassen, als auf alles andere. Und hier geht es eben darum, wo ist das Herz, wie steht es, wie steht es zu Gott? Wir sind ja so in einem Zeitalter ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber in einer Phase der Empörung. Ich weiß nicht, ob ihr das teilen könnt, aber wir sind in einer Zeit der Empörung. Es wird sich empört. Es wird sich empört, dass nicht genug für unser Klima getan wird. Ja, es wird sich empört über den furchtbaren Umgang von Männern gegenüber Frauen. Ja. Es wird sich empört wegen Rassismus und Antisemitismus. Und es wird sich empört, und jetzt könnte man immer weitermachen. Und jetzt erwartet ihr vielleicht hier irgendwie eine politische Antwort. Nein, die gebe ich nicht, aber ich will nur schildern, was so los ist. Und ich sage auch mal im Großen und Ganzen, ja, ich finde es auch empörungswürdig. Wirklich, wirklich. Es ist schlimm. Vieles ist so, so schlimm. Aber hier jetzt heute im Rahmen dieser Predigt möchte ich darum werben, in welchem Zustand ist dein Herz? Und kannst du es vielleicht, und das wäre so gut, wenn man das mal so ein bisschen aufteilen kann, dass man sich zwar empört über Missstände, vielleicht kann das ja zur Fürbitte führen, und vielleicht auch dahin, dass man sagt, naja gut, da wo ich bin, werde ich halt versuchen, es besser zu machen. Das ist alles gut, alles sehr, sehr gut. Ja. Aber dass unser Herz nicht in einem Dauerempörungszustand ist und das sich auch noch auf Gott ausweitet, ja, und dass man dann noch Gott die Schuld gibt darüber und dass man, was macht man dann eigentlich? Ihr werdet sein wie Gott, das war ja die alte Lüge. Ne? Ihr werdet sein wie Gott. Also wir wissen es eigentlich besser, wir können alles entscheiden. Naja, und Gott macht eigentlich auch alles falsch. Das ist gefährlich. Ich sage nicht, dass man in einem Seelsorgergespräch nicht mal so reden kann. Ja, das sage ich gar nicht. Aber als Dauerzustand der Empörung, wenn sich das jetzt auch noch in die Beziehung zu Gott legt, wird es halt schwierig und unfair. Nicht Gott hat diese Welt kaputt gemacht. Wir Menschen haben diese Welt kaputt gemacht durch die Sünde. Und er ist dabei, es zu reparieren. Ja, vielleicht nicht so schnell und so sichtbar, wie wir das wollen, aber sein Plan ist ja da und er läuft. Und sein Plan geht nun mal in allererster Linie über unser Herz. Er fängt von innen an. Erneuerung geht von innen nach außen. Es geht immer von innen nach außen. Und wir wollen oft so anders. Ja? Wir wollen einfach nur, ich muss mich nicht verändern, Hauptsache die anderen ändern sich alle und alles wird geändert und dann ist alles schön und ich bin entspannt. Das ist, verstehe ich auch. Das ist natürlich, wäre am schönsten so. Aber Gott sagt immer, ich habe ein Hauptziel und es ist dein Herz. Und ich wirke an deinem Herzen und ich biete dir mein Wort an. Vertrau doch meinem Wort. Glaube doch mir. Es ist auch nicht einfach ein kaltes Wort. Es ist nicht ein Gesetzbuch, das irgendwo abgestellt wurde. Es ist das, was Gott spricht, was er durch seine Person lebendig macht. Bitte einmal die nächste Folie. Habt Acht, ihr Brüder und Schwestern, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Hier, was für ein Herzensruf des Schreibers des Hebräerbriefes. Habt Acht darauf, passt mal auf, ja, dass da nicht ein böses Herz, boah, wer hat denn ein böses Herz? Naja, gut, böse, andere böse Menschen, wir ja nicht. Gut, aber nehmen wir den Begriff ungläubig. Ungläubig ist, du kannst ein Gläubiger sein, du kannst getauft sein und trotzdem ein ungläubiges Herz haben, weil du jetzt dein Herz zugemacht hast. Und dann ist die Gefahr abzufallen vom lebendigen Gott. Das Wort der Verkündigung hat jedem nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Das war das damals in der Wüste. Die ganze Generation, aber ich sag mal jetzt so, es ist schlimm, das ist ja auch die Warnung hier, aber das Volk Gottes ist ja trotzdem ins Verheißene Land gekommen. Ne? Da gab es ja dann noch Kinder und da gab es ja die geglaubt haben und das sind ja auch, die waren ja auch sehr fruchtbar, auch in der Wüste sogar und sind sehr viele geworden, die sind ja ins Verheißene Land gekommen, das ist ja die gute Botschaft, aber einige eben nicht. Warum? Weil das Wort der Verkündigung, also das, was Mose gepredigt hat, hauptsächlich, ja, damals in der Wüste, der war halt von Gott eingesetzt, zu predigen, also die Wahrheit Gottes zu vermitteln, hat sich nicht mit Glauben verbunden. Und das ist einfach das, was immer passieren muss. Das Wort Gottes für sich im Bücherregal oder auch jetzt, was vielleicht an deinen Ohren so vorbeigeht, wenn es sich nicht mit Glauben in deinem Herzen verbindet, hat es keine Wirkung in dir. Dann macht es nicht das, wozu es eigentlich da ist. Beziehungsweise es kann sogar bei dir eine Negativwirkung entstehen, wenn du sagst, es interessiert mich nicht. Und bitte, du darfst alles abziehen, was von mir nur menschlich ist in dieser Predigt. Zieh das alles ab, deswegen sind mir die Bibeltexte so wichtig. Das ist die Autorität, ja. Und ich hoffe, dass viel Übereinstimmung ist mit dem, was ich sage. Aber du kannst bei mir alles kritisieren, was dir an mir nicht gefällt. Das ist total egal. Mir ist wichtig das Wort, was Gott spricht, zu deinem Herzen. Und das ist Autorität. Und dass du dich einfach entscheidest, ich werde, so gut ich das kann, mein Herz öffnen. Du musst ja nur Ja sagen. Ja? Aber das macht Gott nicht für dich. Ja, weil dann wären wir ja keine freien Menschen. Sondern dass du einfach sagst, ich will es mit Glauben verbinden, ich will es vermischen. Zwei Chemiker könnten das jetzt, glaube ich, toll erklären. Wenn die zwei richtigen Substanzen zusammenkommen, dann ist richtig gut. Ne? Und diese Substanzen müssen zusammenkommen. Das Wort, was Gott spricht und unser Herz, was sagt, okay, ich bin offen, ich will. Ja, und dann verbindet sich das und dann wirkt es zum Guten, dann wird es besser. Dann wird vielleicht auch eine Verhärtung aufgelöst über ein bestimmtes Thema. Aber, und deswegen wirkt das Wort Gottes immer, wenn man sich versperrt, wird es noch schlimmer. Das ist halt das Krasse. Der Pharao ist das Beispiel, das Krasseste, was wir im Alten Testament finden. Der Dinge versprochen hat, ja, ich lasse das Volk Gottes jetzt ziehen, hat es wieder nicht gemacht, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Und dann 10. Plage und dann hat er eben die Linie übertreten. Dann war das das eben. Da ist immer eine Chance. Gottes Wort will unser Herz besser machen, aber nicht ohne uns. Nicht ohne unser ein bisschen Vertrauen wenigstens. Und ich sag mal, wenn man gerade eine gute Phase hat, dann fällt es ja auch so leicht. Dann vertraut man sowieso und sagt, Gott, führ mich. Empörung, 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 Empörung. Ich habe noch mal ein Büchlein gelesen, jetzt in der Vorbereitung von Stéphane Hessel oder Hessel, er ist irgendwie ein bisschen französisch ursprünglich. Er hat den Weltkrieg überlebt und er hat an den Menschenrechten mitgearbeitet, die 1948 verabschiedet wurden von einer großen Weltgemeinschaft, die Menschenrechte. Und dann später, als er schon viel älter war, hat er empfunden, boah, manches von diesen Menschenrechten geht so im Bach runter. Hat er ein Büchlein geschrieben, Empört euch, so heißt das. Das habe ich mir vor Jahren schon mal gekauft, habe das gelesen. Ich finde es auch vom Grundansatz gut. Dieser Mann war aber überhaupt nicht mit Gott verbunden. Und was da so drin steht, finde ich total gut, aber es ist alles sehr aus eigener Kraft. Und er meint, nur wenn wir uns nur richtig anstrengen und wenn wir immer aufstehen und gegen jeden Missstand aufstehen und so, dann retten wir diese Welt. Ja? Und nochmal, versteht mich bitte richtig, alle Klimaaktivisten oder kämpfen für einen fairen Umgang der Geschlechter und der Völker und so, ich bin total dafür, Gott ist auch total dafür. Die Frage ist ein bisschen der Weg. Und Menschen, die in einer Dauerempörung leben, das ist nicht gesund. Das ist einfach nicht gesund. Da muss man einfach gucken, dass man viel Zeit auch hat, wo das Herz sich entspannt, wo es gut ist, wo man sich an Gutem freut. Und das ist Gott. An Gott kann man sich freuen. König David, Jesus, fantastische Beispiele. Und auch hier die, die damals den Brief gehört haben und die gesagt haben, yes, das lasse ich mir mal sagen. Da werde ich mal auf mein Herz achten. Und da werde ich mich berühren lassen von Gott. Und einmal die nächste Folie bitte. In Hebräer 4, 11 bis 13. Und dann habe ich noch den Vers 13 aus Kapitel 3 genommen. Hier haben wir vier ganz praktische Dinge, was wir denn so tun können. Ja, das ist einfach, ist ja nicht einfach Warnung, sondern hey, was kann man denn machen, wenn ich sage, Herr, ja, ich will mein Herz so haben. Da gibt es hier ganz praktische Dinge. Hebräer 4, Vers 11. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Ja, das ist cool, oder? Ich meine, das Wort eifrig hier klingt erstmal ein bisschen komisch. Wie Ruhe? Ruhe heißt doch irgendwie nichts tun, oder? Und dann eifrig? Ja. Okay, weil es ist nicht immer Ruhe und ich bin nicht immer in Ruhe und ich bin nicht immer entspannt. Ich habe die Herausforderungen des Lebens. Ja, und die gibt es eben auch. Und dann bin ich auch nicht in Ruhe. Wenn ich gerade ein anstrengendes Gespräch mit jemandem hatte, bin ich nicht in Ruhe. Muss ich auch nicht so tun, dass ich in Ruhe bin. Aber dann sollte ich eifrig sein. Hier steht eifrig. Okay, das fällt also auch nicht immer einfach vom Himmel. Sondern dann bin ich eifrig, dass ich etwas tue, wieder in die Ruhe einzugehen. Also ich meine, Gott hat mich ja nie verlassen, aber ich hatte nun mal jetzt gerade Stress. Also werde ich jetzt etwas tun, in diese Ruhe einzugehen. Also nochmal ganz bewusst in der Ruhe mit Gott zu sein. Und dazu kann man sich den schönen Sessel nehmen und da hinsetzen. Also da ist eben auf unserer Seite auch irgendwie eine Aktion erforderlich, diese Zeiträume und diese Orte zu schaffen, die zu kreieren. So, das überlässt Gott uns, das macht er nicht für uns. Ja? Und wenn man natürlich immer sagt, ich habe aber keine Zeit und das geht nicht, ja, also Gott wird dich nicht missbrauchen und dich zwingen und irgendwie in Trance versetzen. Auf einmal sitzt du da in Ruhe, das wird Gott einfach nie machen, weil er Respekt hat, weil er uns geschaffen hat, damit wir da bestimmte Dinge eben auch von ihm hören und glauben und auch tun. Also in diese Ruhe eingehen. Hast du so einen Ruheplatz, wo du, es geht mehr um dich, Gott braucht das nicht so sehr, aber Gott liebt es, mit dir in Ruhe zu sitzen oder spazieren zu gehen oder whatever. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wir benutzen das Wort Gottes. Vielleicht sagst du, ich hätte es aber jetzt gern mal anders. Nein, das hat Gott sich festgelegt. Ist auch so eine Sache, das entscheiden wir halt nicht. Wir haben das Wort Gottes. Das ist uns gegeben. Und wenn du sagst, ja, aber das und das verstehe ich nicht, okay, ist nicht schlimm, dann lies das, was du verstehst. Ja, lies Evangelien, Jesusgeschichten, so. Dann nimm das, was du verstehst und das, was dein Herz berührt und dann komm zur Ruhe mit dem Wort Gottes. Und Vers 13, wir sind sichtbar vor den Augen dessen, die Augen Gottes sehen uns. Das heißt, er ist da, er ist auch da, wenn wir alleine sind, er ist immer da. Und wir haben Verantwortung, Rechenschaft, wir haben Verantwortung vor Gott. Das ist aber auch schön und gut. Also wir dürfen Gott antworten und Dinge entscheiden und uns entwickeln und mündiger werden. Aber Gott ist auch da, Gott sieht uns, auch wenn es natürlich für uns unsichtbar ist. Aber er ist da. Was für eine Verheißung, was für ein Versprechen von Gott. Man kann es auch einüben, sowas. Wobei es nicht verfügbar ist für uns. Aber dieses Wissen, er ist da, gilt. Und wenn du sagst, aber bin ich denn würdig, kann das denn sein, der heilige Gott? Jesus macht dich würdig. Es ist nicht nur für einmal im Monat, wenn wir Abendmahl feiern, das ist für jeden Moment. Und dann nochmal ermahnt einander, deswegen habe ich das hier nochmal mit in diese praktische Auflistung genommen, was wir denn tun können. Ermahnt einander, man kann auch sagen, ermuntert einander, ermutigt einander. Solange es noch heute ist, wie lange ist denn heute? Ja, das ist halt so lange, also es ist halt Gottes Gegenwart und wo er als Ruheort verfügbar ist für uns. Das heute ist, war damals bei den anderen nicht mehr, als sie eben, als es dann over war, als sie eben nicht ins verheißene Land kamen, weil sie sich immer verhärtet haben gegen Gott. Dann war für sie kein Heute mehr, dann war es zu Ende. Aber es gilt immer noch für uns, Jesus ist gnädig, ermahnt einander. Okay, dieser Punkt ist einfach auch wichtig, weil wir so in einer Zeit von Individualismus leben und von mir, meiner, mich und ich und meine Freiheit. Und vieles davon finde ich richtig gut. Ich bin auch sehr freiheitsliebend, ja. Das Gegenteil davon finde ich richtig furchtbar, ja. Aber es ist wichtig, dass auch wenn man seine Freiheit lebt, seine eigenen Entscheidungen, dass man demütig genug ist und sagt, ich brauche auch die anderen. Ich brauche auch die anderen. Und nicht nur, dass ich den anderen immer sage, was sie falsch machen, sondern dass ich mir auch mal was sagen lasse oder was spiegeln lasse. Oder das ist manchmal sogar in, mit und unter, in Gesprächen. Auf einmal merkt man so, wow, das war eigentlich jetzt gerade nochmal eine gute Ermahnung, die ich hier gerade empfange. Und dann darauf eingehen. Wir brauchen einander. Ist auch eine schöne Botschaft. Du musst es nicht alleine. Das ist die Gemeinde Jesu. Das ist die Kleingruppe. Das ist das, wir sind zusammen unterwegs. Du musst es nicht alleine und alleine ist es furchtbar anstrengend und auch gefährlich. Auch ernsthafte Christen, die es alleine immer versuchen, sind in großer Gefahr, bis hin zu psychischen Erkrankungen und Bitterkeit, Verbitterung, Verhärtung des Herzens. Das Schlimme ist so, das fängt so klein an und es gibt so manche bittere Christen. Und wenn man mit Leuten redet, dann die drumherum, die sehen das alles total klar. Boah, das ist so bitter geworden. Und selber scheinen die Personen es nicht zu merken. Weil alle anderen sind schlimm, alles andere ist schlecht, alles andere ist böse. Eine gefährliche Position. Lassen wir unser Herz erweichen von Gott und leben wir mit einem weichen Herzen. Darf ich euch bitten, aufzustehen, zu beten? Ich bete jetzt und... Lass uns einen Moment still sein vor Gott, damit sich sein Wort mit Glauben verbindet, mit unserem Herzen, das ihm vertraut, sich anvertraut. Ich sehe in einem Bild einige Menschen, die haben ihre Hände gefüllt. Die Hände sind voll mit schweren Dingen, weil es auch Schweres gab. Ich weiß nicht genau, was es ist, ungelöste Konflikte. Dinge, die man nicht versteht, warum Gott das zugelassen hat. Und Gott lädt ein und sagt, gib mir das. Gib mir deine vollen Hände. Darf ich dir das nehmen? Darf ich damit rein in das Thema? Darf ich dir begegnen? Und dich segnen. Und dass das unser Gemeinsames wird. Dass du nicht mehr alleine diese Sache bearbeitest oder lösen willst oder dich sorgst. Ich nehme das. Das heißt nicht, dass alles sich sofort auflöst in Wohlgefallen, aber ich nehme das und ich will dich tragen. Und kannst du mir dein Herz geben? Kannst du mir das geben? Kannst du loslassen? kannst du mich suchen. Der Herr ruft, der Herr sehnt sich danach. Das heißt, einmal er steht da mit offenen Armen den ganzen Tag, aber sein Volk wollte nicht auf ihn hören, ihm begegnen, sich ihm anvertrauen. Derselbe Gott. Jesus. Seine Arme weit aufgespannt am Kreuz. Auch ein Symbol dafür. Er sagt, meine Arme sind weit offen für dich. Du musst dich nicht schön machen für mich. Komm zu mir und ich mach dich schön. Ich mach dein Herz schön. Ich löse die Verhärtung auf. Ich gebe meinen Frieden. Obwohl du gedanklich noch nicht alles jetzt geklärt kriegst. Aber ich bin mit dir, ich bin für dich. Der Name Jesu ist Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Bist du bereit, dich einfach nur zu öffnen, ihm zu erlauben, dich zu berühren? Ohne deine Bereitschaft geht es nicht. Danke, Jesus, für deine Geduld und deine Treue. Ganze Zeit. Was für eine große Liebe hast du, mit uns so umzugehen. So, ich möchte einladen jetzt direkt, ich habe das nicht vorbereitet, aber wir wollen Gott preisen. Ich möchte einladen, wer einfach nach vorne kommen will und für sich auch beten lassen will, kann das gerne machen, musst du aber nicht. Wenn du einfach auf deinem Platz bist und dein Herz so vor Gott aufmachst und dem Heiligen Geist erlaubst, an dir zu wirken, ist alles gut. Aber wenn du Unterstützung brauchst, komm einfach nach vorne. Ich bitte die Ältesten und Seelsorgeteammitglieder auch nach vorne zu kommen, so wie es nötig ist. Und wenn du einfach sagst, Mensch, mir geht's doch gut, ja, dann kannst du vielleicht ein kleines Gebet noch für deinen Nachbarn oder irgendwen, wo du denkst, dem geht's nicht gut, sprechen. Und ansonsten einfach Jesus feiern und ihm danken, dass dein Herz in einem guten Zustand ist. Amen.